Ich möchte gerne das fortsetzen, was wir vor 14 Tagen als Thema hatten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist möchte, dass wir uns weiter damit beschäftigen, möchte uns in Erinnerung rufen, eine sehr zentrale Schriftstelle, die wir gelesen hatten aus Galater 6, Vers 14, wo Paulus sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ich will uns das in Erinnerung rufen, dass wir gesprochen hatten über das Kreuz. Und Paulus kann hier von sich sagen, er rühmt sich nichts anderes mehr als des Kreuzes. Wir hatten gesprochen über die Kraft vom Kreuz und das zentrale Werk, was Jesus getan hat für uns. Und dass dieses Kreuz verschiedene Dinge bewirkt und in unserem Leben hervorbringt und schafft. Und dass die Welt gekreuzigt ist und wir der Welt. Und wir wollen heute ein Stück weitergehen, das als Grundlage so im Hinterkopf behalten, was Jesus über Nachfolge sagt und über Jüngerschaft. Der Herr hat uns ja gerufen, seine Jünger zu sein. Es dauerte ja in der Apostelgeschichte einige Zeit, bis die Gläubigen überhaupt Christen genannt wurden. Bis dahin waren sie Jünger. Und wir wollen uns verschiedene Sachen anschauen, die Jesus gesagt hat, was uns Jünger betrifft. Ich finde es interessant, dass Jesus den Volksmengen gegenüber anders gesprochen und anders gelehrt hat als seinen Jüngern gegenüber, dass es da Unterschiede gab. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, womit ich beginne. Vielleicht mal mit dem Härtesten zuerst. Ich finde es einer der herausforderndsten Aussagen, die Jesus gemacht hat in Lukas 14, Vers 26. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Würdet ihr mir zustimmen, dass das eine sehr herausfordernde Aussage ist, ne? Dem Zusammenhang fällt mir auch ein, dass Jesus mal gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, wer zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Auch wenn das schwierig zu verstehen ist für uns oder unangenehm klingt, müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen, einfach schon deshalb, weil Jesus es gesagt hat. Und ich habe eine Menge Bibeln zu Hause und Kommentare und Beiträge und ich habe die alle gelesen und musste feststellen, das ist alles Menschenweisheit. Das sind alles so hilflose Erklärungen, dass nicht so weh tut. Aber ich habe einen Kommentar gefunden vom David Stern, der dieses jüdische Neue Testament übersetzt hat, auch das Alte Testament. Und das fand ich ganz gut, so als Beginn. Also er schreibt, wenn jemand nicht seinen Vater, seine Mutter hasst, der kann nicht mein Jünger sein. In genau dieser Form hört man diesen Vers immer wieder falsch zitiert, um sich im Anschluss daran sorgen lassen zu müssen, dieser Jeshua in seiner absoluten Gefühlskälte, wie er sich hier offenbare, könne doch nur ein Wahnsinniger sein. Der Kernsatz dieser Aussage ist jedoch die Wendung, ja sogar sein eigenes Leben. Es geht hier nicht um die Entfremdung eines Menschen von seiner Familie, sondern um den Preis der Nachfolge. Nichts, nicht die Liebe zu Vater oder Mutter, ja nicht einmal der kreatürliche Lebenswille darf Vorrang vor der Treue zu Gott und seinem Messias haben. Von einem Jünger wird verlangt, dass er alles, was er hat, aufgibt. In der Erkenntnis, dass alles andere, Besitz oder zwischenmenschliche Beziehungen, zweitrangig sein muss, wenn Gott die erste Stelle in seinem Leben einnimmt. Messianisch zu sein bedeutet mehr als nur die bloßen Tatsachen über Jeschua anzuerkennen. Das fand ich ziemlich gut. Es ist die Rede davon, es geht um Beziehung, unsere allernächsten Beziehung, die wir in der Regel haben. Und dann dieser Zusatz dazu auch sein eigenes Leben. Und wenn wir das auch auf der Grundlage sehen, dass wir das Kreuz auch auf uns selbst anwenden, auf unser Fleisch, und dass, wie das Wort Gottes sagt, wenn wir im Geist wandeln, dass wir die Begierden des Fleisches nicht erfüllen, dann glaube ich, gibt es uns ein Bild, was Jesus damit meint. Ich habe nachgeforscht, das Wort für hassen, was in diesem Vers steht, heißt also wirklich hassen. Und dann gibt es ja diesen Sprachschlüssel für die Elberfelder Bibel. Und da wurde noch genannt, man kann das Wort auch übersetzen mit weniger lieben. Es geht also Jesus hier darum, weil wenn man viele andere Schriftstellen im Kontext nimmt, dass wir als Männer unsere Frau lieben sollen wie Christus die Gemeinde, dann würde das vordergründig im Gegensatz zueinander stehen. Und dieser Vers ist also nicht ein Aufruf, die Familie zu hassen. Aber Jesus will einfach mit diesem Vers klarstellen, dass all das, was auch kostbar ist, hinter Jesus seinen Platz haben soll in unserem Leben. Die Beziehung zum Herrn, Jesus Christus, unser Gott, will der Erste sein in unserem Leben. Das finde ich sehr gut formuliert, Herr von David Stern, dass also nichts, nicht die Liebe zu Vater oder Mutter, zu Frau oder Kind und nicht mal unser eigener angeborener Überlebenswille darf Vorrang vor der Treue zu Gott oder zum Messias haben. Das macht einen Jünger aus. Und ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Jesus das Recht hat, so etwas zu verlangen. Es wird an manchen Orten ein Jesus gelehrt und ein Evangelium gepredigt, wo es ausschließlich darum geht, was der Herr uns Gutes tun kann und wie der Herr unser Leben ergänzen kann, wie der Herr nahezu zuständig ist für die schwarzen Stellen in unserem Leben, die nicht optimal laufen oder wo wir Dinge nicht auf die Reihe kriegen, wo wir Nöte haben, wo wir ihn brauchen. Und es wird ganz stark das beleuchtet, wir müssen Dinge in Anspruch nehmen, wir müssen Heilung und da steht im Wort und da muss die Heilung kommen und die Krankheit muss fliehen. Diese Bereiche, da wird viel darüber gelehrt, eine Menge Bücher werden geschrieben, wie der Herr in unserem Leben Dinge gut macht. Und das ist ganz klar ein Bereich, wie Jesus ist und was er tut. Aber Jesus ist einen Weg gegangen, hat ein Opfer gebracht und er darf so etwas verlangen. Und zunächst einmal brauchen wir, dass wir das bejahen. Er ist Gott und er darf so etwas verlangen von uns. Er hat das Recht dazu und er darf sagen, ich will die Nummer eins sein in deinem Leben. Er darf das sagen. Und wir tun gut daran zu sagen, ja Herr, ich will das auch. Ich lese den Vers nochmal. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern dazu, aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Es ist also auch nicht möglich, irgendwie beides zu forcieren, sondern der Herr sagt, kann nicht. Und das ist, glaube ich, das, was der Heilige Geist in uns bewegen und voranbringen möchte, dass wir alle das Neue anschauen und auch den Heiligen Geist erlauben uns in Bereichen die Augen zu öffnen, wo wir vielleicht bis jetzt noch nicht gesehen haben, und wir plötzlich feststellen, oh, in dem Bereich regiert eigentlich nicht Jesus. In dem Bereich regiere ich. Oder meine Vorstellung, meine Festlegung. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Und die Botschaft vom Kreuz ist im Kern die Kraft Gottes. Und jede Art von Botschaft, die das Kreuz ausklammert, hat nicht die Kraft vom Kreuz. Und es ist am Ende auch nicht die Botschaft von Jesus. Die Bibel sagt, dass in der letzten Zeit viele Jesusse auftreten werden und dass viele Lehren kommen werden und dass das Ganze auch mit übernatürlichen Zeichen und Wundern einhergeht. Und wir haben einen sehr, sehr einfachen Indikator, um Lehre prüfen zu können oder um unterscheiden zu können, ist das wirklich Jesus, der hier gepredigt wird, der Jesus des Wortes, der Sohn Gottes oder ein anderer Jesus. Und das wird sich entscheiden an der Frage, gibt es die Lehre vom Kreuz? Gibt es den absoluten Anspruch des Herrn Jesus? Wenn das in einer Lehre komplett fehlt, dann kannst du schon mal mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, es geht hier nicht um den Jesus der Bibel. Und es kommen eine Menge Bücher auf den Markt, die gerade das massiv verleugnen und ausklammern und an die Seite stellen. Wir haben noch mehr, was Jesus gesagt hat. Wir schauen im selben Kapitel zu Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsorgt, was er hat, mein Jünger sein. Und das meint wieder dasselbe. Es geht hier also nicht darum, dass wir jetzt unseren gesamten Besitz auf den Haufen turmen und anzünden, sondern es geht darum, was hat die erste Position in meinem Leben und woran hängt in Wahrheit mein Herz? Und dürfte denn der Herr mir Dinge sagen, dürfte denn der Herr mir sagen, das möchte ich gerne anders und das möchte ich, dass du das zurückstellst und jetzt hast du zwar die Vorstellung gehabt, aber ich möchte gerne, dass du jetzt das und das tust. Wer nicht allem entsorgt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Dann schauen wir mal zu Lukas 9. Das ist auch eine Passage über den Preis der Nachfolge, so ist zumindest die Überschrift meiner Bibel, Lukas 9, 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will. Und das ist immer, dass Jesus das voranstellt. Der Herr Jesus ruft in die Nachfolge und du entscheidest, ich will oder ich will nicht. Und wenn du sagst, ich will nicht, dann darfst du nicht wollen. Jesus sagt immer, wenn jemand mir nachfolgen will, dann sind das die Bedingungen. Also du musst ihm nicht nachfolgen, was natürlich entsprechende Konsequenzen hat. Aber Jesus ruft in die Nachfolge und wir entscheiden. Und das ist wichtig, dass wir das Prinzip von Jüngerschaft verstehen. Manchmal, wo wir auch hier so Kurzbibelschulen hatten, da habe ich immer den Vergleich gebracht, wenn ein Mann sich verpflichtet, als Soldat in eine Armee einzutreten. Und da ist nicht ein Zwang, dass er das tun muss, sondern ein Mann entscheidet von sich aus, gerade wir haben in unserem Land jetzt keine Wehrpflicht mehr in dem Sinne, wie das mal gewesen ist, dass also jeder Mann für eine gewisse Zeit zur Armee musste, das ist nicht mehr der Fall. Also aktueller Stand heute ist, jemand entscheidet sich aus freien Stücken, ich will Soldat sein und gehe zur Bundeswehr. Und das ist ein freier Entschluss. Kein Mann muss das mehr tun. Das Gesetz ist geändert. Niemand muss das machen. Wenn dieser Mann sich entschieden hat, zur Bundeswehr zu gehen, dann bedeutet das, er kommt dann in die Kaserne und dann wird er dort leben wie ein Soldat. Und dann bedeutet das, es gibt Vorgesetzte, Offiziere und all die anderen Dienstränge, ich kann das nicht mal so genau sagen, meine Armeezeit war noch zu DDR-Zeiten und recht kurz. weil gerade als wir in der Kaserne waren, fiel die Mauer und wir staunten in den Fernseher hinein, was da wohl geschieht in Berlin. Und das war wie, ja, es war wie ein Traum, in dem Umfeld einer NVA-Kaserne zu sehen, dass da Leute auf der Mauer stehen in Berlin. War ein bisschen schwierig, auf die Reihe zu kriegen. Also in dem Moment, wo er sich verpflichtet hat, Soldat zu sein, ist er Soldat. Und das bedeutet aber, kommt Befehle und führt die aus. Und das ist das Normalste der Welt, das versteht auch jeder. Oder wenn wir das so weltweit sehen, es gibt sogenannte Legionäre, also Männer, die freiwillig für irgendeine Sache gegen Geld in den Krieg ziehen. Und wenn sie dann aber verpflichtet sind, dann werden sie das tun, was man ihnen sagt. Dann ist dieser Mann nicht mehr in der Position, in der Kaserne zu sein, hat sich verpflichtet, hat unterschrieben, ist jetzt Soldat. Dann kann er nicht früh um 7 sagen, also Leute, um 7 aufstehen oder um 6 und Morgensport, also das ist mir echt zu anstrengend. Lieber Offizier, ich bitte dich um Verständnis, aber so vor 9 möchte ich nicht geweckt werden. Und dann hätte ich gerne einen Toast mit Nutella, weil das gab es zu Hause bei der Mutti immer. Und so gegen 9:30 würde ich dann schon so einsatzfähig sein. Aber gerade auch so an heißen Tagen bitte nichts Anstrengendes. Und dann wird der Offizier nicht sagen, okay, das verstehe ich. Also wir machen auch alle anderen ganz leise, damit du bis 9 in Ruhe schlafen kannst. Dieser Mann hat sich verpflichtet, von sich aus zur Armee zu gehen. Aber nach dieser Verpflichtung gelten dann die Bedingungen der Armee. Dann ist das Wort der Vorgesetzten Befehl. Und dann tut man das, was man gesagt bekommt. Das ist eine zum Teil sehr harte und schmerzliche Erfahrung. Und im gewissen Sinne bedauere ich es etwas, dass es keine Wehrpflicht mehr gibt. Weil ich glaube, dass es besonders für junge Männer eine wichtige Erfahrung ist, zu gehorchen. Und das lernt man richtig gut in einer Armee. Natürlich gab es da auch diverse Auswüchse und manche Befehle waren ein bisschen eigenartig. Ich erinnere mich noch, mein Bruder war auch als Bausoldat, hat also genau die 18 Monate vor der Wende noch voll gedient. Und er bekam den Befehl, einen Zementmischer mit Waschbenzin zu reinigen. Und das hat er dann gemacht, weil das war der Befehl. Also solche Befehle gibt Jesus uns nicht, aber es gibt ein Prinzip, was verwandt ist damit. Jesus sagt, wenn mir jemand nachkommen will, also niemand ist dazu gezwungen, wir entscheiden das selbst, aber wenn er mir nachkommen will, dann sind das die Bedingungen. Er verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, oder anders ausgedrückt, wer bestimmte Bereiche seines Lebens selbst bestimmen will, wer unabhängig bleiben will und das Recht auf Selbstbestimmung und dieser Drang, in unabhängig bleiben zu wollen, das ist sehr, sehr stark, auch gerade in unserer humanistischen westlichen Welt. Es ist eine ganz starke Betonung in der Gesellschaft auf Selbstverwirklichung, aus sich selbst etwas zu machen. Also wer sein Leben retten will, wird es verlieren, aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. Also verlieren um Jesu Willen bedeutet, meine ganzen Pläne lege ich nieder und ordne ich der Herrschaft Christi unter. Das meint nicht augenblicklich unseren physischen Tod, aber es meint, meine Gedanken, meine Pläne, meine Absichten lege ich hin und ordne sie der Herrschaft Christi unter. Und wenn wir das tun, werden wir das Leben gewinnen. Wenn wir im Misstrauen verharren und denken, wenn ich das Gott erlaube, dann nimmt er mir das weg. Und dann wird Jesus irgendwas Extremes von mir verlangen. Dann muss ich vielleicht in ein ganz furchtbares Land. Oder ich muss Dinge tun, die mir überhaupt nicht liegen. Und da sträubt sich alles in mir. Wenn wir das weiter tun würden oder weiter so solche Haltungen hätten, dann sagt das Wort, werden wir am Ende alles verlieren. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und da des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Nach hier meint Jesus nicht den physischen Tod, sondern den ewigen Tod, weil all die Leute, die damals mit ihm gestanden haben, sind gestorben. Aber Jesus wusste, einige von ihnen sind Jünger und sie werden das ewige Leben haben und den ewigen Tod niemals sehen. Dann lasst uns schauen in Philipper 3, ab Vers 17. Philipper 3, 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, oder anders übersetzt, viele leben, von denen ich oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Und dann beschreibt er die Feinde des Kreuzes. Und das meint nicht Ungläubige, die noch nie von Gott gehört haben oder die noch nie Errettung erlebt haben. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Der Gott ist ihr Bauch. Das meint jetzt nicht unbedingt, das sind Leute, die irgendwie ständig zu viel essen, sondern das steht als Synonym für das, was irgendwie unser Leben bequem und angenehm und nett und schön gestaltet. Es ist nicht so, dass der Herr uns nichts Schönes gönnt, aber wenn das Bequeme, das Angenehme unser Gott ist, dann ist unser Ende unser Verderben. Also deren Gott, der Bauch, steht für den ganzen Bereich der Bequemlichkeit, des angenehmen Habens und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen, also wo unsere Ziele oder unsere Ausrichtung sich ausschließlich auf das Irdische beschränken. Das ist eine hochgradig gefährliche Haltung. Und das sind Ziele, die uns ins Verderben bringen. Also unser Leben soll und muss zunehmend beschäftigt sein. Unsere Gedanken, unsere Ziele müssen zunehmend beschäftigt sein mit dem, was der Herr vorhat und was in die Ewigkeit hineinreicht. Mit dem, wie der Herr durch mich wirken möchte, auf welche Weise er sich durch mich zum Ausdruck bringen will, durch mich bezeugen will, dass er lebt, durch mich Menschen segnet. Also wir brauchen gesinnt zu sein, nicht auf das Irdische, sondern auf das Unvergängliche oder Ewige oder geistlich gesinnt zu sein. Oder an einer anderen Stelle spricht die Bibel von der Erneuerung unseres Sinnes. Wir dürfen Pläne haben, auch hier, Dinge, die hier unser irdisches Leben betreffen. Aber das alles muss unter der Herrschaft Christi sein. Das muss dem untergeordnet sein. Und unser Leben braucht diese Orientierung und dieses bis hineinschauen in die Ewigkeit. Das gibt unserem Leben Sinn und Festigkeit. Auf diese Weise gewinnen wir das Leben. Auf diese Weise gehören wir zu Leuten, die die Ankunft Christi erwarten. Auf diese Weise haben wir genug Öl. Auf diese Weise sind wir nicht überrascht oder geschockt, wenn der Herr plötzlich kommt. Dann sind wir nicht blamiert oder peinlich berührt. Und dann steht Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Wir schauen zu Lukas 9, Vers 57. Ist auch eine wichtige Passage. Und es kann sein, dass uns das unangenehm ist. Und mir ist es auch unangenehm, aber Jesus hat es gesagt. Und wenn Jesus es sagt, ist das für uns wichtig. Und wir tun gut daran, uns damit zu befassen. Also Lukas 9, 57. Es geschah aber, als sie auf den Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Das ist erstmal ein sehr, sehr guter Entschluss. Und Jesus sprach zu ihm und er nennt ihn jetzt die Bedingungen. Ich kann mir vorstellen, das steht nicht hier, das ist meine persönliche Meinung, Jesus antwortete speziell auf ihn bezogen, speziell auf seine Situation oder auf seine Herzenssituation. Ähnlich wie er speziell antwortete auf den reichen Jüngling. Weil Jesus wusste, dass er an seinem Reichtum hing, hat er gesagt, verkaufe alles, was du hast. Das ist nicht eine pauschale Ansage, alle Jünger müssen alles verkaufen, was sie haben. Sondern Jesus wusste, dieser Jüngling befolgt die Gebote und hat ihm das auch bestätigt. Ich glaube, dass der Jüngling dort auch nicht übertrieben hat. Aber Jesus wusste, dieser Bereich ist nicht unter der Herrschaft Gottes. Und deshalb hat er ihm genau diesen Bereich aufgezeigt. Und ich vermute, auch hier ist die Antwort von Jesus, ihm ganz bestimmten Bereich aufzuzeigen. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es geschah aber auch ein anderer, es sprach aber auch ein anderer, ich will dir nachfolgen, Herr. Vorher aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also vielleicht nochmal zu dem ersten, dem Jesus antwortete. Jesus sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Nachfolge bedeutet, dass wir voll und ganz auf ihn vertrauen und dass unser Vertrauen nicht mehr auf unser Bankkonto, unsere sichere Arbeitsstelle, unsere sichere Wohnung oder andere Arten von Sicherheiten gesetzt ist. Und wir leben ja doch in einer Zeit, wo uns eigentlich sehr, sehr deutlich sein müsste, wie wenig sicher das ist. Lass wieder mal jemand an der großen Bank ein bisschen Roulette spielen und wir haben wieder eine gewaltige Krise, was sich wieder so auswirkt, dass in Firmen tausende Menschen entlassen werden. Und das sind plötzlich ganz sichere, zum Beispiel Pensionsfonds, waren in der USA zu dieser Krise, bei den Autoherstellern. In der USA gibt es ja nicht dieses Rentensystem wie bei uns, sondern in großen Firmen hat man da Altersvorsorgefonds. Und plötzlich war die ganz sichere Altersvorsorge von Leuten einfach weg. Also Jesus meint damit, speziell für die, die es vielleicht betrifft, setze dein Vertrauen nicht mehr auf solche Dinge. Gibt ja Leute, wenn die sich für 10.000 Euro ein Auto kaufen wollen, dann brauchen die mindestens 20.000 Euro auf dem Konto, damit die 10.000 Euro noch da sind, um sich halbwegs sicher zu fühlen. Und ihr Lieben, das ist nicht sicher. Und das ist das, was Jesus hier meint. Also lesen wir diese Verse nicht mit dem Gedanke, Gott ist irgendwie extrem und gönnt uns nichts Gutes und jetzt muss ich in der Höhle wohnen oder was weiß ich, auf dem Baumhaus. Es geht ihm darum, der Sohn des Menschen hat nichts dieser Dinge, weil er sie nicht braucht, um sicher zu sein, weil er vom Herrn versorgt ist mit allem, was er braucht und genauso auch wir. Und dann ein anderer, erlaube mir vorher hinzugehen, meinen Vater zu begraben. Es kann tatsächlich so sein, dass bestimmte Beziehungen in unserem Leben Götzendienst sind. Und das äußert sich daran, dass wenn Reich-Gottes-Termine und Termine der Beziehung miteinander kollidieren und wir dann in große Gewissenskonflikte kommen und wie wir uns dann entscheiden, daran können wir ablesen, sind Beziehungen Götzen in meinem Leben. Oder dass es so weit geht, dass auch aus dem Bereich der Verwandtschaft Ansprüche kommen, wo wir zu erscheinen haben. Und wir uns dann fürchten, sollte es das übereinandertreffen mit einem Anbetungsgottesdienst oder mit irgendeiner anderen Sache. Und dann, in solchen Situationen merkst du, sind da Beziehungen höher, wichtiger und kommen die vor dem Herrn Jesus. Und dann kommt noch eine andere Person, ich will Abschied nehmen vorher von denen, die in meinem Hause sind. Das sind alles keine verkehrten oder sündhaften Dinge. Es ist absolut nicht verkehrt, seinen Vater zu begraben oder Abschied zu nehmen. Aber Jesus stellt wieder mal klar, was ist zuerst? Das Schlüsselwort ist zuerst. Und dann steht, wer seine Hand in den Flug legt und zurückblickt, ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und das möchte ich auch nochmal bringen. Ich hatte ja so ein Zitat von Derek Prince genannt, ich glaube in einer Gemeindeversammlung. Das möchte ich uns nochmal vorlesen. Also Zitat Derek Prince. Ich wuchs auf in den Tagen, wo Lernen als harte Arbeit betrachtet wurde und sein sollte. Dann entstand in der Erziehung oder Bildung die Philosophie, die suggerierte, wenn es schwer ist, dann versuch es erst gar nicht. Glaubt mir, im Natürlichen und im Geistlichen gibt es viele Dinge, die du ohne harte Arbeit nie erreichen wirst. Okay, jetzt wieder zurück zu Jesus. Die Hand an den Pflug legen. Pflügen mit einem Pferd ist totale Knochenarbeit. Wenn du hinter einem Pferd diesen Pflug runterdrückst und steuerst, dann brauchst du richtig Dampf auf die Röhren. Und ich denke, dass wir alle da nach einer Bahn schon fast umfallen würden. Und ich habe das gesehen im Osten, manchmal sogar mit mehreren Pferden davor und manchmal zwei Männer. Und ich habe mir erzählen lassen, wenn du eine gerade Furche pflügen willst, musst du deinen Blick auf das Ende des Feldes richten. Du darfst nicht auf den Pflug runterschauen, dann wird deine Furche so. Wenn die gerade werden soll, muss dein Blick nach vorne gerichtet sein. Und abgesehen davon könntest du mit dieser Anstrengung, den Pflug nach unten zu drücken und in der richtigen Richtung zu halten und dich dabei umdrehen, ist es absolut unmöglich zu pflügen. Und das ist, was Jesus hier an dem Beispiel auch deutlich machen will, weil das Pflügen damals ja von Hand geschah und den Leuten sofort deutlich war, was er damit meint. Du kannst nicht pflügen und nach hinten schauen. Es ist einfach unmöglich. Der Preis der Nachfolge. Was darf es uns kosten, Jesus nachzufolgen? Wollen wir darauf vorbereitet sein? Wollen wir Entscheidungen treffen? Wollen wir umkehren, wenn wir feststellen, wir haben Götzen in unserem Leben, wir haben Bereiche, wo Jesus nicht regiert? Und ich möchte noch ein paar Gleichnisse über das Reich Gottes lesen, damit wir auch motiviert sind, damit wir sehen, was hat das Ganze für einen Sinn, was hat das für ein Ziel, wo geht es dahin? Und ich habe über diese Gleichnisse viel, viel nachgedacht. Ich habe mir da einiges an Zeit genommen, weil manche Gleichnisse sind nicht so einfach zu verstehen und die landläufigen Auslegungen, die man so kennt, sind nicht unbedingt zutreffend. Lass uns mal aufschlagen, Matthäus 13. Also hier haben wir eine ganze Passage, wo Jesus über das Reich Gottes lehrt, in Gleichnissen. Dann kommt die Stelle, wo die Jünger ihn bitten, das Gleichnis zu erklären, was er auch tut. Und wir lesen mal ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und ich habe da so Kommentare gelesen und die brüteten darüber, ob denn das jetzt fair ist, dass er den Acker zum normalen Preis kauft, ohne dem Verkäufer zu sagen, dass da der Schatz ist. Da dachte ich, meine Güte, das kann doch nicht das sein, was Jesus hier damit sagen wollte. Was geht uns der Verkäufer an? Und die Vergleiche, das Reich Gottes kannst du nicht kaufen und wir haben schlicht und ergreifend nichts, um dafür bezahlen zu können. Worum es in diesem Gleichnis geht, ist um die Person. Die Person hat den Wert des Reiches Gottes erkannt, nämlich den Wert dieses Schatzes. Und darum geht es. Und das ist der gesamte Kontext, den wir vor 14 Tagen hatten und heute wieder, dass im Verhältnis zu dem, was der Herr ist und was das Reich Gottes ist das andere alles so blass und wertlos, dass das die Nummer eins ist. Und das vergleicht Jesus mit einem Schatz. Und dann steht vor Freude darüber. Wir brauchen unbedingt, jeder persönlich, eine eigene Offenbarung über das Reich Gottes und von Jesus. Weil wir dann vor Freude darüber alles andere in unserem Leben hinten anstellen. Alles andere Jesus unterordnen. Also dieses vor Freude darüber, finde ich, sind die wichtigsten Worte in diesem Gleichnis. Wenn wir keine Offenbarung haben, was bedeutet denn, dass ich errettet bin? Was hat eigentlich Jesus für mich getan? Jetzt habe ich ewiges Leben. Wenn wir da keine Offenbarung haben, müssen wir darum beten, dass wir die bekommen. Weil nur dann können wir voller Freude alles verkaufen, was wir haben, um diesen Schatz zu erwerben. Oder mit anderen Worten, alles hinten anstellen, und das eine ist dann die Nummer eins. Das nächste Gleichnis ist ähnlich, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Hier steht, das Reich der Himmel gleicht einem Kaufmann. Also dieses Gleichnis so auszulegen, dass das Reich Gottes die Perle ist und dass man dafür andere Sachen verkaufen kann, um sie zu bekommen, das hinkt auch. Sondern es geht auch hier, dass das Reich der Himmel in seinem Charakter auf diesen Kaufmann so wirkt. Und so muss es auf uns wirken. Wir brauchen dieselbe Offenbarung, und dass er seine ganzen Perlen verkaufte, um die eine zu erwerben. Das Kostbarste, was es gibt, Jesus als Herrn zu haben und ihm zu folgen. Das Beste und Kostbarste, was es gibt, dass wir unser Leben ihm geben. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir alle kontinuierlich und weiter das immer wieder beten. Wir sollten niemals damit aufhören zu beten, Herr, ich gebe dir mein Leben, Herr, ich gebe dir mein Herz. Es ist nicht so, dass Gott oben sitzt und, oh, langweilig, hast du mir schon mal erzählt. Und es ist auch richtig, das zu beten, wenn du spürst, an den und den Stellen habe ich da Angst oder da ist mir es ganz übel oder das will ich eigentlich nicht oder ich weiß nicht, was dann passiert. Bete das trotzdem, gib ihm trotzdem dein Herz. Es gibt da so einen finsteren Gedanke, ja, Gott sieht ja, dass ich das vielleicht noch nicht mit ganzem Herzen meine, und dann ist das Heuchelei. Das ist Unfug. Wir sollen das immer und immer und immer beten. Und das schafft einen Weg, wie der Heilige Geist uns mehr Offenbarung gibt und wir sehen können, das ist die Perle, der Schatz. Und es ist nicht schwer, seinen ganzen Schrott zu verkaufen für den Schatz. Das tun wir dann mit Freude. Jesus knechtet niemanden seine Nachfolger. Jesus ruft uns. Also auch wenn wir da andere Gefühle als Freude haben oder wenn uns da in bestimmten Bereichen irgendwie schwer kommt, wenn wir merken, ich hänge hier an Dingen und irgendwie spüre ich, das ist faul und irgendwie hält mich das fest oder das bremst mich aus, betet es trotzdem und sagt trotzdem, Herr, ich gebe dir mein Herz. Das macht den Weg frei, dass er da Licht geben kann. Wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, wo ich manche solche Entscheidungen getroffen habe, muss ich heute sagen, wie könnte ich bloß daran hängen? Das ist doch irgendwie gegen das, was der Herr ist und was er mir gegeben hat. Also, dass mir das mal wertvoller schien, erstaunlich. Dann lass uns weiterlesen. Also nochmal zurück, der verborgene Schatz und die Perle. Da möchte Jesus uns anhand der Handlung dieser beiden Kaufleute oder der Leute, die das erwerben wollten, ihre Handlung soll deutlich machen, wie unsere Beziehung zum Reich Gottes ist. Alle anderen Vergleiche, das Reich Gottes ist nicht verborgen im Acker der Welt, ist es nicht. Weil zuvor ein anderes Gleichnis mit einem Acker kommt, wo das Gute und Unkraut gleichzeitig wachsen. In diesem Gleichnis geht es um die Einsicht der beiden Leute. Sie haben beide gesehen, das ist ein Schatz, und ich gebe alles, um diesen Schatz zu bekommen. Und dann lesen wir weiter, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? Und sie sagten ja. Das ist so, wie wir sind. Habt ihr das verstanden? Ja. Ich denke, sie hatten 3% verstanden. Wie wir auch. Habt ihr verstanden? Ja. Dieses Gleichnis zeigt uns, ähnlich wie das zuvor, wo auf dem Boden das Gute und Unkraut gleichzeitig wächst. Es wird tatsächlich eine Zeit kommen, und in dem anderen Gleichnis ist davon die Rede, dass die Engel das tun werden, hier auch, wo man die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondert und sie in den Feuerofen geworfen werden. Und nun würde ich nicht das nur darauf beziehen, das geht um ungläubige oder gottlose Leute. Paulus warnt in vielen Stellen seiner Briefe, dass mitten in der Gemeinde Leute sind, die die Kraft Gottes verleugnen. Und mitten in der Gemeinde Leute sind, die ihrem Bauch dienen. Mitten in der Gemeinde Leute sind, die sich Lehren anhören, wonach ihnen die Ohren kitzeln. Paulus nennt ganz, ganz viele solche Dinge. Und da ist immer die Rede von Leuten in den Gemeinden, von Christen. Und auch dieses Gleichnis verstehe ich so, dass da ein Tag kommt, wo aussortiert wird vom Herrn. Und deshalb warnt uns das auch davor, dass wir nicht ein Leben führen, wo wir am Ende aussortiert werden. In manchen Verkündigungen wird gar nicht mehr für möglich gehalten, dass Gott tatsächlich so hart oder gerecht sein könnte, und dass am Ende tatsächlich Menschen aussortiert werden. In manchen Verkündigungen kommt das gar nicht mehr vor. Aber wir brauchen auch diese Passagen aus dem Wort. Wir müssen auch das, was Jesus gesagt hat, ernst nehmen. Und ich bin überzeugt, dass es genau so kommt. Und wir wollen uns noch eine andere Schriftstelle anschauen. Vielleicht eine Frage an euch. Wem ist denn diese Schriftstelle geläufig? Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Mal kurz Hand hoch, wer die kennt. Das durften fast alle sein, genau. Ich kannte die auch, aber ich war sehr überrascht, in welchem Kontext diese Stelle steht. Und das wollen wir auch mal anschauen und miteinander lesen. Das steht im Josua 24 und wir lesen ab Vers 14. Fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Aufrichtigkeit und Treue sind die beiden Hauptwesensmerkmale, die im Reich Gottes am wichtigsten, am bedeutungsvollsten sind. Aufrichtigkeit und Treue. Wenn ihr alleine mal mit diesen beiden Worten die Bibel durchforstet, wird erstaunt sein, was das Wort darüber sagt. Aufrichtigkeit und Treue sind die Hauptwesenszüge, die Hauptcharaktermerkmale, die der Herr sehen möchte und die ihm gefallen. Und tut die Götter weg, denen eure Väter jenseits des Stroms und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Das ist eine Aufforderung auch an uns, so die Götter wegtun. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also Josua sagt, ist euch das zu extrem? Gefällt euch das nicht? Dient euren Göttern weiter. Und dann gibt er ein Statement, was er tun wird. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich glaube, Josua hatte große Autorität. Ich glaube, bei dieser Ansprache haben alle die Ohren gespitzt. Da antwortete das Volk und sagte, fern von uns sei es, den Herrn zu verlassen um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr, unser Gott, er ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus heraufgeführt hat und der vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet hat auf dem ganzen Weg, den wir gingen und unter all den Völkern, deren Mitte wir durchzogen. Und der Herr hat alle Völker und die Amoriter, die Bewohner des Landes, vor uns vertrieben. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das ist ein ganz starkes Statement. Das ist ganz vom Muster her, dass sie sich darauf besonnen haben, was der Herr für sie getan hat. Und sie sagen, deshalb kann unsere Reaktion nur sein, er ist unser Gott. Er hat uns befreit, er hat die Amoriter vertrieben vor uns. Und deshalb soll er unser Gott sein. Und ich finde erstaunlich, was Josua darauf entgegnet. Da sagte Josua zu dem Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Denn er ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Boah. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Also das Volk gibt ein klares Bekenntnis und besinnt sich darauf, wer der Herr ist und was er getan hat. Und Josua gibt trotz dieses Bekenntnisses, das finde ich erstaunlich, als Führer des Volkes, dass er nicht sagt, hurra, wenn ihr so entschieden habt, wunderbar, sondern Josua sagt jetzt mal mit meinen Worten, Moment, Vorsicht, ihr so ganz schnell mit eurem Lippen alles so daher sagt, so einfach könnt ihr Gott nicht dienen, er ist ein heiliger Gott und er wird euer Vergehen und eure Sünde nicht vergeben. Natürlich wissen wir im Kontext der Schrift, dass er uns Sünde vergibt, die wir bekennen. Aber ich denke, was uns diese Schriftstelle irgendwie heute sagen will, ist, seien wir sehr vorsichtig mit der Überlegung, naja, wenn das falsch ist, kann ich irgendwann immer noch um Vergebung beten. Kann ich ja jederzeit umkehren, aber jetzt erstmal nicht. Ich hatte schon mit Leuten zu tun, auch in meiner früheren Zeit, wo ich sehr viel unterwegs war als Filmmissionar, Gespräche über Jesus, über Nachfolge, und Leute sagten ganz klar, irgendwann später ist das vielleicht mal ein Thema, erstmal genieße ich mein Leben, erstmal will ich hier leben und das vollen auskosten und in vollen Zügen mitmischen. Und wenn ich alt bin, habe ich dann Zeit, da ist das vielleicht ein Thema für mich. Dann kann ich immer noch mich irgendwie um Gott kümmern. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Gefährlicher Gedanke später. Noch ist es ja nicht so schlimm und das muss mir der Herr schon selber sagen. Also die Reaktion Josuas finde ich erstaunlich, dass er sagt, Moment, so einfach ist es nicht. Und wenn ihr daneben haut, wenn ihr anderen Göttern dient, Gott wird das bestrafen. Und das Volk antwortete Josua, nein, sondern dem Herrn wollen wir dienen. Da sagte Josua zum Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst euch den Herrn erwählt habt, ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. Dann sagt Josua, so tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Anscheinend wusste Josua, dass auch zu diesem Zeitpunkt, wo das hier stattfand, unter dem Volk Menschen Götter hatten oder Götter nachliefen. Und er sagt, okay, wenn ihr Zeugen seid, wenn ihr das entschieden habt, dann tut die Götter weg. Und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sagte zu Josua, dem Herrn, unserem Gott wollen wir dienen. Und auf seine Stimme wollen wir hören. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte ihm Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat, und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk jeden in sein Abteil. den Herrn folgen und seinem Ruf, auf seinen Ruf hören, sein Jünger zu sein, ist keine leichtfüßige Sache, sondern es kostet uns alles. Es kostet uns unser Leben. Und Jesus sagt sehr klar, wer das erhalten will, kann mir nicht nachfolgen und wird es am Ende verlieren. Und ich glaube, der Heilige Geist will da ein Stück weitergehen mit uns, will uns helfen, dass wir da Befürchtungen und Ängste überwinden, wir uns da Gedanken machen, was dann vielleicht ist oder werden wird, will uns auch frei machen, wo wir in Gebundenheiten sind, weil nicht Jesus regiert. Immer dann, wenn nicht der Herr regiert, sind wir nicht frei. Immer dann sind wir in Abhängigkeiten, sind wir in Gebundenheiten. Ich habe mir hier noch eine Schriftstelle notiert zu dem ganzen Thema, dass Jesus uns Dinge fragen darf und durfte, denn der Herr sagen, ich möchte, dass du hier in diese Richtung gehst und ich möchte, dass du das hinter dir lässt. Durfte denn der Herr das sagen? Wir hatten so ein Thema auch in unserer Leiterrunde und haben darüber gesprochen, inwieweit beschäftigt uns das, was Gott vorhat mit uns, inwieweit ist das wichtig für uns, dass wir unsere Berufung erkennen und auch in ihr leben. Ist das was, worüber ich ab und zu nachdenke? Ist das was, was 2 Jahre für mich völlig unwichtig war, überhaupt nicht auf dem Plan? Ist das was, was mich beschäftigt? Kenne ich meine Berufung? Habe ich schon ungefähr eine Vorstellung, wie Gott mich so in ganz speziell seine Pläne für mich hineinbringt? Also das waren so unsere Themen. Und es wurde von jemandem gesagt, ja, also in unserer Jobs war das eigentlich weniger Thema und es wurde nicht gebetet, dass Gott gesalbte Sprecher sendet, dass auch Konferenzen stattfinden. Und da ist mir aufgefallen, es geht da nicht darum, dass wir den Herrn bitten, dass er die anderen sendet. Herr, hier bin ich, sende meinen Nachbar. Weil ich habe keine Lust oder mir ist das zu schwierig. Da gibt es diese Passage aus Jesaja 6. Die soll noch auf uns wirken. Jesaja Kapitel 6. Ich lese ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ich versuche mir das dann immer bildlich vorzustellen, was sich da abspielt im Thronsaal Gottes, wo ein Heer von Menschen ist und von Engeln und wo Anbetung ist und eine absolut reine und klare Atmosphäre. Und ich glaube, dass es absolut Licht ist überall, ganz, ganz hell. Und dass, wenn der Herr seine Stimme erhebt, dass da die Türpfosten beben und Rauch den Raum erfüllt. Und die Reaktion von Jesaja, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Gegen so eine Majestät, gegen so eine Gewalt kannst du als Mensch auf nichts anderes kommen, als wie, das war's jetzt, ich gehe hier zu Ende. Genau wie, wo Johannes diese Begegnung hatte und die Offenbarung empfing, er lag wie tot auf der Erde. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Als der Jesaja das sah, war ihm schlagartig klar, ich bin verloren. Und ihm war sofort klar, meine Lippen sind unrein, mein ganzes Volk, gegen diese Heiligkeit, gegen diese Gerechtigkeit, diese Klarheit, ist alles, was ich bin und um mich herum, nur noch zum Vergehen, nur noch zum Auslöschen. Es war schlagartig klar. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Wer wird für uns gehen? Für uns, sagt der Herr. Das ist ein starker Hinweis wieder auf die drei Personen der Gottheit. Das finde ich gigantisch. Es gibt ja ein paar Momente im Wort, ganz am Anfang, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beteiligt sind. Dein Turmbau zu Babel, wo Gott sagt, lasst uns hinabfahren. Das muss eine Naturgewalt gewesen sein. Lasst uns hinabfahren. Habt ihr schon mal überlegt, mit was die gefahren sind? Also das interessiert mich. Und hier, wer wird für uns gehen? Es gibt so ein verkehrtes Allmachtsverständnis über die Allmacht oder Majestät Gottes. Es gibt so ein Verständnis, Gott ist allmächtig und er kann ja tun, was er will. Und wenn Gott will, dass Gutes geschieht oder Menschen gerettet werden, also ich will nicht im Weg stehen, dann kann der Herr das ja machen, weil er ist ja allmächtig. Aus dem gesamten Kontext der Heiligen Schrift wissen wir, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind und dass Gott im Himmel ist und Jesus sitzt zur rechten Seite neben ihm. Das haben wir in der Apostelgeschichte belegt, als der Stephanus gesteinigt wurde. Dass Jesus und Gott im Himmel sind. Und sie können nicht einfach jetzt herunterkommen und ihr Werk tun, sondern sie brauchen dich und mich. Und das ist eine Frage, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und die Frage will ich an uns stellen. Und die Antwort kann eben nicht lauten, ja, Herr, sende den Mann neben mir. Weil da hat Zeit. Da ist arbeitslos. Jeder, der nur gar nichts macht, da kann da doch ein bisschen für Gott und so. Ich muss erst noch meine Abschlüsse, das ist ohne dem geht gar nichts. Und dann kommen meine Kinder und ich will ja auch ein guter Vater sein. Und dann kommt dieses und das. Und dann ist das Ganze schon ziemlich voll, weil ich weiß nicht, ob Gott das versteht, aber wir müssen in Deutschland alle viel arbeiten und kommen spät heim. Und dann habe ich auch Freizeit. Und also für uns in Deutschland ist es schon, in Deutschland ist es ungünstig, gesendet zu sein. Gerade im Osten, die Leute haben Zeit. Na, die haben ja nichts zu tun in Afrika. Das ist was, wo wir auch mit Peter Franz so gesprochen haben, dass die Leute so denken, ja, die Leute in Afrika, die haben doch nicht so viel zu tun wie wir. Die haben ja bloß die Bambushütte und ein bisschen ein Feuer. Die haben ja gar noch Zeit. Ja, die kann Gott senden. In Wahrheit müssten wir diejenigen sein, die den ganzen Tag Zeit haben, weil wir haben für alles Maschinen, wo die keine haben. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Fragt der Herr. Da sprach ich, also Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und lass uns dorthin durchbrechen, dass wir das auch von Herzen sagen können. Herr, ich bin hier, du darfst mich senden. Und das wird auf unterschiedlichste Weise dann sein. Das wird in unterschiedlichster Form und Ausprägung stattfinden. Das heißt, nicht alle geben ihre Arbeit auf und besuchen ein Predigerseminar. Heißt ganz sicher nicht. Aber wir müssen bis dorthin durchbrechen. Wenn wir nicht da durchbrechen, dass wir das sagen, dass wir zum einen sehen, da ist die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes und da ist das Licht und die herrliche Atmosphäre im Himmel und da ist die lebendige Gottheit, die fragt, wer kann gesendet werden? Wer wird für uns gehen? Was für ein Privileg. Du darfst gehen für ihn. Dass wir von Herzen an den Punkt kommen, hier bin ich, sende mich. Und all die Männer und Frauen Gottes, die uns da vielleicht in Gedanken kommen, die einen starken Dienst haben oder die weltweit bekannt sind oder durch die der Herr Gewaltiges bewegt und geschaffen hat, haben diese Entscheidung getroffen. Ohne dem ist es unmöglich. Wenn ich daran denke, Georg Müller, der diese Waisenhäuser in England gebaut hat, eine Struktur von Waisenhäusern, die bis heute steht, einmalig ist. Einzelne Personen, ganze Nationen verändern und erschüttern und segnen konnten. Und die Frage will ich uns heute stellen, wie es hier steht. Der Herr sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesaja hat genau wie wir uns fühlen, sofort, als er den kurzen Einblick hatte in den Himmel, war seine Reaktion, ach du liebe Zeit, Hilfe, ich nicht, oh bitte, ich muss vergehen. Das ist die ganz normale, gesunde Reaktion. Ich kann das nicht. Ich bin zu dumm. Ich krieg das gar nicht hin. Was ist, wie soll denn das gehen? Völlig normale Reaktion. Siehe Mose. Ich kann nicht reden. Mit Gott diskutiert. Bis Gott dann doch ernster wurde und sagt, gut, dann Aaron. Dann redet der für dich. Das ist eine ganz normale Reaktion. Aber wir müssen uns hier an die Schrift klammern. Gottes Reaktion daraufhin war nicht, oh ja, genau, unrein, weg, auslöschen, Feuer, das ganze Volk ist unrein, endlich begreifen die es, wie furchtbar die sind, weg. Nein, das war nicht Gottes Reaktion, sondern was geschah ist, hier dieses für uns auch als Bild geschrieben, dass da ein Engel kommt mit einer Kohle und den Mund berührte. Und im Physischen tut das furchtbar weh, wenn eine glühende Kohle unseren Mund berührt. Und das hat etwas mit diesem Ding zu tun, wie es weh tut, dass unser Ich stirbt oder unser Kreuz auf uns nehmen oder unser Fleisch kreuzigen. Genau das ist damit gemeint. Und das muss natürlich geschehen, bevor uns der Herr senden kann. Dass wir unser Ich, unser Recht auf Selbstbestimmung, unser Recht auf Unabhängigkeit aufgeben und dann, wenn der Herr ruft, wir sagen, sende mich. Gottes Reaktion war nicht, okay, endlich sehen die ein, wie unrein die alle sind, dann kann ich ja alle platt machen und ich suche mir noch Leute, die irgendwie rein sind und die qualifiziert sind. Wir sind qualifiziert, weil wir sind ein Volk mit unreinen Lippen, wir sind die Versorger, wir sind die Nullen. Und wir sind gerufen, dass der Engel kommt mit seiner Kohle und das tut weh und das ist heilsam. Ich kann aus meinem eigenen Leben bezeugen, dass es da Momente gibt, wo das wirklich weh tut, alles dem Herrn zu geben und ihm zu folgen. Ich habe ein Stück erfahren, dass es so ist. Aber ich kann im Nachhinein sagen, alles das, was der Herr dadurch getan hat und an Wegen geebnet hat, ist so kostbar. Das war es allemal wert. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit jetzt und ich würde euch einfach bitten, als ersten Schritt, für die von uns, die den Dinge irgendwie offenbar geworden sind, wo sie gemerkt haben, das sind echte Götzen in meinem Leben. Wenn ich ehrlich bin, dann ist da Jesus nicht die Nummer eins. Dass ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr das wollt, davon umkehren zu können. Und dass wir sagen können zum Herrn, vergib uns das und bitte helf uns, loszukommen, wo wir einfach wissen, da ist eine Art von Bindung entstanden oder eine Art Abhängigkeit, die ist nicht gut. Und trotzdem fällt mir das Ganze sehr schwer und schnurrt mich ab. Und es fühlt sich für mich an, als ob ich was ganz Kostbares dann verliere. Das vielleicht so als ersten Schritt. Lasst uns mal die Augen schließen. Und möchte die von uns ermutigen, denen da konkret Dinge vor Augen sind, dass ihr aufsteht und jetzt nach vorn kommt. Und wir wollen hier vorn zusammen dem Herrn das sagen, dass wir umkehren wollen von Göttern oder von Götzen. Ich will dich ermutigen, dass du einen Schritt machst, komm her nach vorn und zeig dem Herrn, ich will dir folgen und du darfst Herr über mein ganzes Leben sein. Ich glaube auch nicht, das ist nicht weiter schlimm, wenn wir da nicht, wer weiß, wie begeistert sind, ist das nicht unbedingt, wer weiß, wie gut anfühlt. Herr Jesus, wir stehen hier vor dir und wir wollen dir das bekennen, dass da Götter und Götzen in unserem Leben sind. Wir wollen dir bekennen, wo wir uns geweigert haben, dass du die Herrschaft darüber haben darfst. Wir wollen dir bekennen, wo wir an Dingen festhalten. Wir wollen dir einfach bekennen, wo uns Sachen so extrem wertvoll erscheinen und wo wir gar nicht so empfinden können wie dieser Kaufmann, wo uns diese eine Perle gar nicht so wertvoll vorkommt und das, was wir haben, viel wertvoller erscheint. Herr, wir wollen einfach aufrichtig sein vor dir. Wollen wir das bekennen. Aber Jesus, wir sehen auch, dass du das in deinem Wort so gesagt hast. Du hast gesagt, wer versucht, sein Leben zu erhalten, der wird es verlieren. Ich will euch einfach Gelegenheit geben, dass ihr das leise oder wer es möchte, kann es auch laut tun, dem Herrn ganz konkret beim Namen nennen könnt. Dass ihr umkehrt von Götzendienst und dass ihr ihn bittet, euch frei zu machen davon. Jesus, wir kehren davon um. Bitten dich, dass du uns vergibst, in unserem Leben materielle Dinge oder Beziehungen oder Sachen vor dir waren, wo wir uns geweigert haben, dass du auch darüber der Herr sein darfst, wo wir misstrauisch waren dir gegenüber, wo wir glaubten, dass du uns da beraubst, uns was Gutes nicht gönnst. Und wir bitten dich, dass du uns das vergibst, Herr. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns gerne vergibst. Und ich will das euch zusprechen, der vorne steht, dass der Herr Jesus euch das vergeben hat, was ihr jetzt gesagt habt, was ihr jetzt beim Namen genannt habt. Und das Blut des Lammes reinigt euch. Und Jesus, ich bete für meine Geschwister, dass du ihnen hilfst durch deinen kostbaren Heiligen Geist, dass sie genau in den Bereichen deine Güte und deine Gnade erfahren, deine Liebe erfahren. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du genau in den Bereichen das hervorbringst, wie bei diesem Kaufmann, der mit großer Freude hinging und den Acker kaufte, weil er wusste, da ist der Schatz. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das tust, dass du alle Lügen des Satans offenbar machst, dass das jetzt ganz krass und finster und elend wird. Und dass deine Schönheit hervorkommt und dein Licht da hineinleuchtet. Bitte dich, dass wir genauso voller Freude darüber sein können, dass wir dir gehören, Jesus. Amen. Amen. So, nehmt nochmal bitte Platz. Ich habe noch einen zweiten Punkt bezogen auf die Schriftstelle aus Jesaja 6, wo der Herr sagt, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und der Jesaja reagiert und sagt, hier bin ich, sende mich. Und ich möchte einfach noch eine Gelegenheit geben heute. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass vielleicht jemand da ist oder ein paar Personen, die noch nie in ihrem Leben den Mut hatten, das zu sagen, wo der Gedanke sehr stark war, ich bin unrein, ich bin unfähig, was kann ich schon machen, für was soll mich Gott gebrauchen? Ich glaube, dass wenigstens eine Person da ist, wo du das heute zum ersten Mal entscheiden kannst und das Gott sagst, hier bin ich, du darfst mich senden, auch in dem Glauben, der Herr will dich senden, der Herr kann dich senden und er wird durch dich Gutes wirken. Und da bitte ich auch, wer das entscheiden möchte, kommt nach vorn, dass wir zusammen beten. Dass dieses Gebäude von Scham oder von der Gedanke, alle anderen können das ohnehin besser, ich mache lieber den anderen Platz, dass wir das beerdigen können. Entscheidet das heute. Wenn die Gottheit sagt, wer wird für uns gehen, dann entscheide du, ich will für dich gehen. Hab das Vertrauen, dass dann die besten Dinge deines Lebens geschehen. Ich weiß nicht, wer hier war, wo die Nicole kurz erzählt hat von ihrer Arbeit, war auch erst vor ein paar Wochen. Habt ihr diesen Satz gehört, wo sie sagte, wir sind glücklich in Odessa? fand ich sehr bezeichnend. Wenn jemand in seiner Berufung ist, an dem Ort, wo Gott ihn will, ist er dort glücklich. Für manche von uns war der Gedanke an die Ukraine fast der Tod. Und die Nicole kann von Herzen sagen, wir sind glücklich, weil das ist der Ort, den Gott für sie hat. Jemand anders, für den Gott einen anderen Ort hat, da wurden und deshalb nicht glücklich. Das war so ein starkes Zeugnis, wie Gott ist. Okay, also das lade ich dich ein. Komm nach vorn. Vielleicht entscheidest du das zum ersten Mal. Sagst zum ersten Mal heute, Herr, hier bin ich, sende mich. Und wer es nochmal bestätigen oder bekräftigen will, kommt nach vorn und wir wollen das beten. Vater, das füllt uns mit Ehrfurcht, dass du das aufschreiben lassen hast in deinem Wort. Und wir wollen diesen Ruf hören heute für uns hier. Und wir empfinden ähnlich wie der Jesaja auch. Ich habe unreine Lippen und wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Herr, wenn wir diesen Ruf hören und auf uns schauen, dann denken wir oft, was soll da Gutes kommen? Wie soll das gehen? Fühlen uns so unfähig oder so, ja, so wenig in der Lage. Aber Herr, wir hören diesen Ruf von dir. Und wir sind vor dir heute und wollen das entweder zum ersten Mal oder neu festmachen. Herr, ich danke dir, dass du mich rufst. Lass uns das mal zusammen beten. Herr, ich danke dir, dass du mich rufst. Und ich danke dir für dieses Privileg, für dich gehen zu dürfen. Ich danke dir für dieses Privileg, für dich gehen zu dürfen. Und ich will dir heute sagen, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Sende mich. Ich glaube, Jesus, dass deine Pläne für mich die besten Pläne sind. Und dass du in der Lage bist, durch mich zu wirken. Und dafür danke ich dir schon jetzt und vertraue auf dich und auf deine Kraft. Amen. Amen. Ja, habt Dank, ihr Lieben, dass ihr euch habt rufen lassen. Ich denke, wir sind am Ende unserer Versammlung angelangt. Also das wünsche ich uns von Herzen, dass wir den Heiligen Geist da konkret erfahren in der kommenden Woche, dass er uns da raushebt und aus verkehrten Abhängigkeiten und dass wir das erfahren, dass wir mit Freude hingehen, weil wir den Schatz erkennen. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir eine Offenbarung erleben, das ist der Schatz. Und es ist nicht so, dass ich da, wer weiß, was Wertvolles dafür aufgebe. Ich bekomme etwas viel Wertvolleres. Und ich werde mein Leben erhalten, ewiges Leben haben. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und ich bin gespannt, was der Herr daraus machen wird, wenn wir bereit sind und sagen, Herr, sende mich. In der Regel wird der Herr über die Jahre Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können heute. Und das noch so als Abschlussbemerkung ganz, ganz wichtig. Es ist normal, dass wir uns das nicht vorstellen können. Das gehört dazu. Also wenn man Jesus nachfolgt und sagt, Herr, du darfst mich senden, dann ist das normal, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie das geht. Wir konnten uns das nicht vorstellen, wo wir vor Jahren diese Entscheidung zum ersten Mal auch in voller Breite trafen. Und es ist gekommen, weil der Herr ist. Das hängt nicht ab von unseren Fähigkeiten oder Möglichkeiten, was zu regeln. Er braucht unser, hier bin ich, sende mich. Und dann tut er Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Also das müssen wir nicht können. Also oft so in Gesprächen habe ich das so gehört. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Und genau das ist es. Der Herr weiß es. Er hat einen Plan, er hat das volle Bild. Und er wird dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Gut.